Guten Abend, meine Damen und Herren. Um biblische Gestalten wird es heute gehen. Gleichzeitig um immer gültige existenzielle Erfahrungen und um spannende Geschichten. Und zusammengefasst ist das biblische Gestalten in literarischen Deutungen. Für viele Menschen ist die Bibel Glaubenszeugnis, Offenbarung des Wortes Gottes. Sie gehört damit in den religiös-theologischen Kontext. Unabhängig davon ist die Bibel zugleich faszinierende Weltliteratur. In einer Fülle unterschiedlichster Geschehnisse finden sich darin Gestalten und Erfahrungen, die das Leben dieser Gestalten ganz entscheidend prägen und verändern. Als herausragende Literatur hat die Bibel so über 2000 Jahre hin immer wieder bildende Künstler, Musiker, Schriftsteller und Schriftstellerinnen angesprochen. In den Bann gezogen, sie dazu herausgefordert, bestimmte Figuren und Geschehnisse auf ihre Weise neu und anders zu erzählen. Die Hiob-Geschichte etwa aus dem Alten Testament oder den Schöpfungsmythos um Adam und Eva, den Brudermord, die Abraham-Isaac-Geschichten oder die Josefs-Geschichten und so weiter und so weiter. All das findet sich vielfach auch in der Literatur. Im Neuen Testament sind es außer Jesus selbst vor allem Gestalten aus der Passion Jesu, die die Schriftsteller herausgefordert haben. Drei solcher Gestalten aus der Passion habe ich ausgewählt und möchte sie Ihnen in literarischen Deutungen anhand einiger Texte vorstellen. Es geht um Judas, Pilatus und Maria von Magdala. Drei Gestalten, die wir alle kennen und mit denen wir bestimmte Vorstellungen verbinden. Unsere Vorstellungen sind geprägt durch eine 2000-jährige Tradition, durch die Bibel, aber eben auch durch ihre Wirkungsgeschichte, Rezeptionsgeschichte, Überlieferungsgeschichte. Und diese war sehr lebendig. Vor allem bei Judas und Maria von Magdala werden wir ganz unterschiedlichen Sehweisen der Gestalt begegnen. Judas und Pilatus, das sind die beiden Schlüsselgestalten der Passion, die Gegenspieler Jesus. Beide sind zumindest mitverantwortlich für seinen Tod. Und beide sind schon dem biblischen Zeugnis nach rätselhaft in ihrem Verhalten. Der Verräter Judas, weshalb hat er Jesus verraten? Und was eigentlich soll er verraten haben? Jesus war eine öffentliche Gestalt, er hat seinen Aufenthalt nie geheim gehalten. Was gab es da zu verraten? Und vor allem konnte Judas so von Grund auf böse sein, wenn Jesus ihm doch vertraut hat, wenn er ihn erwählt hat unter seine Jünger. Sollte Jesus sich so in ihm getäuscht haben? Das bleibt ein Rätsel und das hat natürlich die Schriftsteller und Schriftstellerinnen herausgefordert. Und Pilatus, wenn er doch von der Unschuld Jesus überzeugt war, wie es die Evangelien berichten, da heißt es, was hat er denn Böses getan? Ich finde keine Schuld an ihm. Warum hat er Jesus zum Tode verurteilt? War es Angst um seine Karriere, um seine Familie vielleicht? Oder war Pilatus Pragmatiker? Sprach er ein Urteil aus Gefälligkeit, um der lokalen Führungsschicht angenehm zu sein, um das gute Verhältnis Roms zur lokalen Führungsschicht zu sichern? Wusste er, wen er kreuzigte? Oder hat er es im Nachhinein erfahren? Das bleibt ein Rätsel. Und schließlich Maria aus Magdala, die Frau, die Jesus von 7 Dämonen befreit hat und die ihm gefolgt ist bis unter das Kreuz. Um sie ranken sich unendliche Geschichten, von der liebenden Freundin bis zur nahen Vertrauten, bis zur Geliebten und sogar Ehefrau. Sie ist eine der schillerndsten Figuren in der christlichen Tradition. Außer Maria, der Mutter Jesu, hat keine Frauengestalt der Bibel zu allen Zeiten so zur Auseinandersetzung herausgefordert, bis hin zu den Sakralthrillern unserer Zeit. Wer war sie, diese Maria aus Magdala? Und wer war sie für Jesus? Darüber denken Schriftsteller und Schriftstellerinnen nach. Und einige dieser Texte, die Schriftsteller da sich eben erdacht haben, möchte ich Ihnen im Folgenden vorstellen. Zum Anfang aber möchte ich Ihnen kurz die biblische Grundlage skizzieren und auch ein wenig die Entwicklung der Typen am Anfang. Zunächst drei erste Zugänge. Jeweils ein Text und ein Blick in die Bibel. Und auch einige Bilder dazu. Das ist Maria von Magdala, wie wir sie so kennen. Schön, mit langen, rötlichen Haaren, zumeist mit dem roten Mantel, fromm aufblickend, ja, so ist natürlich noch viel schöner, fromm aufblickend, nicht ganz vollständig bekleidet, immer ein wenig entblößt. Das ist so das Bild der Maria von Magdala, das sich eingeprägt hat. Die schöne Büßerin. Ich beginne mit einem Text. Es ging vor sich in einer glühenden Sommernacht, da in der Luft das Fieber lauert und Mond die Sinne verwirrt. Da sah ich sie. Es war in einer kleinen Schenke. Sie tanzte dort, tanzte mit nackten Füßen auf einem kostbaren Teppich. Niemals sah ich ein Weib schöner tanzen, nie berauschter. Sie war die herrlichste Hetäre. Ihr Leib war ein köstliches Gefäß der Freude, wie es die Welt nicht schöner sah. Ihr Leben gehörte der Freude allein. Und da kam einer, der ging vorbei, wortlos, ohne Gebärde, und war gekleidet in ein härenes Gewand und Staub war auf seinen Füßen. Der ging vorbei und sah sie an und war vorüber. Sie aber blickte nach ihm, erstarrte in ihrer Bewegung und ging und folgte jenem seltsamen Propheten, der sie vielleicht mit den Augen gerufen hatte, folgte seinem Ruf und sank zu seinen Füßen nieder. Der Römer Marcellus, ein römischer Edelmann, erinnert sich hier vor den Toren Jerusalems in einem Text des jungen Georg Trakl, geschrieben 1906 für das Feuilleton des Salzburger Volksblatts. Versatzstücke aus Bibel und Legende sind hier zusammengefügt zu einer faszinierenden Gestalt, die ehemalige Kurtisane, die ehemalige Hure und die Jüngerin Jesu, rätselhaft, voll erotischer Ausstrahlung und fähig zu bedingungsloser Hingabe, ein Mythos des Weiblichen und ein Gegenstand männlicher Fantasien. Inbegriff der verführerischen Frau und zugleich Sinnbild für Buße und Umkehr. Wirklich so wie auf diesem Bild des José de Ribera Anfang 17. Jahrhundert in Spanien. Dieses Bild der Maria Magdalena finden wir vielfach verbreitet in der bildenden Kunst. Fromm und attraktiv ist diese Frau. Die Bibel kennt diese Frau so nicht. Dort wird sie von Jesus geheilt, von 7 Dämonen, das heißt von schwerer Krankheit. Sie folgt ihm mit anderen Jüngerinnen und Jüngern, ist bei Kreuzigung und Grablegung dabei und wird Zeugin der Auferstehung. 14 Mal wird Maria von Magdala genannt, mit Namen genannt in den Evangelien. Und wenn sie mit anderen Frauen gemeinsam genannt wird, dann führt sie die Namenslisten an. Das heißt, die Evangelisten schreiben ihr bereits Bedeutung zu in dieser jungen Gemeinschaft um Jesus. Im Johannesevangelium nimmt sie eine besondere Stellung ein. Da begegnet ihr Jesus allein am Ostermorgen und sendet sie mit dem Auftrag zur Verkündigung der Auferstehungsbotschaft zu den Jüngern. Nun ein erster Blick auf Judas. Hier zunächst die entsprechende Bibelstelle. Sie ist nämlich das, denke ich, was sich eingeprägt hat für Judas. Ich lese in der Luther-Übersetzung, die wir auch so aus den Bach-Passionen kennen. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, der 12 einer, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet. Judas, einer der 12. Einer der 12, die Jesus zu seinem engen Kreis erwählt hat. Doch schon bei der Einsetzung des 12er-Kreises heißt es in den Evangelien von ihm, der ihn später ausgeliefert hat. Das heißt, schon in den Evangelien beginnt die fatale Deutung dieser Gestalt. Die Evangelien sind nach dem Tod Jesu geschrieben und sie sind mit einer ganz bestimmten Absicht geschrieben, Jesus als den Sohn Gottes darzustellen, als den verheißenen Messias, als den Christus. Und der Gegenpart muss also von vornherein möglichst düster gezeichnet werden. Das zieht sich durch alle Evangelien, bei Markus ist es noch relativ neutral, Matthäus führt bereits das Motiv der Geldgier ein. Was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn euch ausliefere, heißt es da. Bei Lukas ist Judas bereits vom Satan besessen Und das schlimmste Bild des Judas vermittelt das Johannesevangelium. Das Johannesevangelium ist geprägt vom Dualismus Licht-Finsternis. Und Christus ist die Lichtgestalt. Entsprechend ist Judas mit der Finsternis im Bunde bei Johannes. Da ist er wirklich der geldscheffelnde, geldgierige Verräter. Er ist vom Teufel besessen oder der Teufel selbst. Und dazu, zu dieser fatalen Geschichte in den Evangelien, kommt dann noch in besonderer Weise die Übersetzungsgeschichte. Im griechischen Text gibt es nur ein einziges Mal das Wort Prodotes, Verräter. Das ist wirklich ein Wort, in dem der böse Hintersinn, die Falschheit mit drin ist, also die klare Wertung. Ansonsten gebraucht der griechische Urtext immer das Verb paradidonai. Und das ist ein sehr, ganz offenes Verb, das heißt übergeben, aushändigen, überliefern, dahingeben. Das ist ein Terminus der Gerichtssprache. Das Wort bezeichnet nur die Tat, nicht das Motiv. Übersetzt ins Deutsche wird aber immer mit Verräter. Jedes Mal. Auch wenn im Griechischen eben dieses viel offenere Wort dasteht. Das heißt, die Gestalt wurde schon ganz früh als Verräter rezipiert. Und wir finden das bis heute so in der Einheitsübersetzung. Und diese Tradition spiegelt sich auch in der Kunst. Sie sehen Judas im gelben Mantel, gelb im Mittelalter die Farbe der Juden, mit niedriger Stirn, mit düsterem Blick. Man sieht ihm die böse Absicht an. Aber man kann auch Nähe aus diesem Bild lesen. Der Blick der beiden taucht ja gleichsam ineinander. Man kann fast einen Kreis um die beiden Köpfe ziehen. Ich stelle Ihnen einen Text aus unserer Zeit dazu, ein kurzer Abschnitt aus dem Buch von Anne Duden, das Judasschaf. In etlichen Schlachthöfen hält man sich ein Judasschaf, manchmal ist es auch eine Ziege. Es steht bereits vor dem Schlachthaus, wenn der nächste Lastwagentransport von Schafen ankommt. Das Judasschaf dreht sich um und führt die Herde unfehlbar und klar auf eine Plattform, von da in einen Betonhollweg, über schmale Brücken, Abhänge hinunter, um Ecken herum. Die Schafe folgen und kommen so schließlich bei einer Tür an. Das Judasschaf tritt jetzt zur Seite, die anderen Schafe gehen durch die Tür und werden sofort betäubt, aufgehängt und so weiter. Das Judasschaf geht den Weg zurück und erwartet die nächste Herde. Für solches Verhalten steht bis in unsere Zeit der Name Judas. Er wurde gleichsam zum Synonym für Verräter. Bis heute spricht man von Judas Kuss und Judas Lohn. Schließlich zu Pilatus. Und auch hier die typische Szene, die Handwaschung. Ein Bild von Derek Bargat, einem deutschen Maler aus Wesel, 2. Hälfte 15. Jahrhundert. Und auch hier die Bibelstelle. Da aber Pilatus sah, dass er nichts schaffete, sondern dass ein viel größer Getümmel ward, nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig am Blut dieses Gerechten, sehet ihr zu. Die Handwaschung, das Bild der heuchlerischen Unschuldsbezeugung. Wie war es wohl damals? Pontius Pilatus runzelte die Brauen. Er fuhr mit der Hand über die Stirn, als ob er sich auf etwas zu besinnen suchte. Dann, nach einer kurzen Pause, murmelte er: Jesus, Jesus aus Nazareth? Nein, ich erinnere mich nicht mehr. So reagiert der altgewordene Pilatus bei dem französischen Schriftsteller Anatole France. Er reagiert so auf die Frage nach der Kreuzigung in Judäa. Sie war für ihn eine von vielen Kreuzigungen, eine von vielen hundert Kreuzigungen, die die Juden von ihm gefordert hatten, damals in jenem trostlosen Jerusalem, bei Anatole France. Könnte es so gewesen sein? War diese Kreuzigung für den römischen Präfekten ein belangloser Verwaltungsakt? Er war als oberster Richter zuständig für die Todesurteile. Oder wusste er oder erfuhr er im Nachhinein, wen er da gekreuzigt hatte? Offene Fragen. Wer war dieser Pontius Pilatus? Eine historische Gestalt, von der wir kaum etwas wissen. Sicher ist nur, dass der römische Kaiser Tiberius ihn im Jahr 26 zum 5. Präfekten der schwierigen Provinz Judäa ernannte. 10 Jahre später, im Jahr 36, wurde er vermutlich wegen unklugen Verhaltens den Juden gegenüber nach Rom zurückbeordert. Es finden sich wenige außerbiblische Zeugnisse, einige Münzen, die Pilatus hat prägen lassen, eine Inschrift in Caesarea, in der er mit Namen genannt ist, wahrscheinlich, weil er ein Bauwerk hat vollenden lassen. Tacitus erwähnt ihn in den Annalen, im Zusammenhang mit Nero und der Christenverfolgung. Da heißt es, der Stifter jener Sekte, Christus, war unter der Regierung des Tiberius durch den Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden. Soweit Tacitus. Die jüdischen Schriftsteller Philo von Alexandrien und Flavius Josephus beschreiben ihn als Judenfeind und brutalen Machthaber. Aber diese Darstellung ist vermutlich etwas gefärbt, denn wäre er das gewesen, ein solcher Judenfeind, dann hätte den biblischen Pilatus wohl kaum die Drohung, dann bist du kein Freund des Kaisers, so erschüttern können. Viel Raum also für Fantasie. Sicher ist, wäre der 5. römische Präfekt von Judäa nicht der Richter Jesu gewesen, er wäre längst vergessen. Vielleicht außer bei einigen Spezialisten der jüdisch-römischen Geschichte. So aber wird seit 2000 Jahren sein Name überall dort genannt, wo Christen ihren Glauben bekennen und dabei des Todes Christi gedenken. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Jetzt zu den literarischen Verarbeitungen. Ich beginne mit Pilatus. Pilatus auf der Suche nach Wahrheit. Die Wahrheitsfrage ist ja die andere wichtige Komponente bei Pilatus. Die Handwaschung und die Wahrheitsfrage, das sind eigentlich die beiden Dinge, die ihn berühmt gemacht haben. Bei der Wahrheitsfrage geht es um die Stelle Johannes 18,38. Jesus sagt, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und Pilatus fragt ihn, was ist Wahrheit? In den 50er Jahren wählt die Schriftstellerin Gertrud von Lefort für ihre Erzählung die Frau des Pilatus, die Form des Berichts. In der Bibel wird die Frau des Pilatus nur bei Matthäus erwähnt und dort ist sie namenlos. Da heißt es, während er auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ sagen, habe nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute im Traum seinetwegen viel gelitten. Aber die Frau des Pilatus wird dann eine beliebte Legendenfigur und sie heißt entweder Claudia oder Claudia Procula oder Procula. Hier bei Gertrud von Lefort heißt sie Claudia Procula. Ihre freigelassene Sklavin Praxedis schreibt nach dem Tod ihrer Herrin an die Schwester von Claudia Procula in Gallien über entsetzliche Vorgänge in Rom. Wie du mir mitteilst, erzählt man sich gegenwärtig immer noch in Gallien, der Prokurator, nachdem er in Verzweiflung von Ort zu Ort geirrt sei, habe durch einen Sturz in den helvetischen Bergen den Tod gesucht und gefunden. Sie nimmt also hier die Legende auf von dem Dämon, der da in den helvetischen Bergen herumschwirrt. Ich brauche diese Legende nicht richtig zu stellen. Du weißt, dass sie auf einer Erfindung beruht. Nicht der Prokurator, sondern seine Gattin, meine geliebte Herrin Claudia Procula, ist gleichsam durch alle Räume dieser Welt geirrt. Im Traum fällt die Frau des Pilatus durch alle Zeiten bis in unsere Gegenwart und vernimmt in Tempeln und Bethäusern, in Kirchen und auf Plätzen immer wieder den Namen ihres geliebten Mannes, geflüstert, gebetet, gesungen und immer im Zusammenhang mit jenem Urteil damals in Judäa. Doch im Traum erscheint ihr auch jener Verurteilte von damals und versichert sie seines Erbarmens. Sei getrost, Claudia Procula. Ich bin der ganz andere, den du immer suchtest. Diese Claudia Procula, die Frau des Pilatus, wird Christin bei Gertrud von Lefort. Sie opfert sich in der Christenverfolgung unter Nero, um die Tat ihres Mannes zu sühnen. Sie stirbt in der Arena vor seinen Augen. Und natürlich beten die Christen das Glaubensbekenntnis. Pilatus, der vom Kaiser eingeladen ist, sitzt im Zirkus, vernimmt seinen Namen und ist vollkommen verstört. Er will sich umbringen, doch das Schwert entfällt seiner Hand. Die Novelle lässt offen, ob er sich bekehrt, ob er wahnsinnig wird, was mit ihm geschieht. Die Novelle ist verfasst als Bekenntnisschrift. Gertrud von Lefort war eine explizit christliche Schriftstellerin. Sie wollte ihren Leserinnen und Lesern durch die Frau des Pilatus klarmachen, dass es Bekehrungen gibt und dass das Wichtigste im Leben die Orientierung an Christus ist. Dennoch hat sie diesen offenen Schluss geschaffen. Also nicht eben so, dass Pilatus sich direkt bekehrt. Und das zeigt einfach, dass sie außerdem auch noch eine große Schriftstellerin ist. Sie zwingt nicht zu einer bestimmten Deutung. Ein anderer Akzent in den folgenden Texten. Es geht um die Gottesfrage. 1946, mit 25 Jahren, schreibt der Schweizer Pfarrerssohn und Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt seine Erzählung Pilatus. Dürrenmatt stellt den entscheidenden Augenblick der ersten Begegnung mit Jesus vor Augen. Wie die schweren Eisentüren geöffnet wurden, die seinem Throne am anderen Ende des Saales gegenüberlagen, und wie sich ihm aus den offenen Riesenmäulern die Menge entgegengoss, mühsam nur von den Legionären zurückgehalten, welche die Hände zu einer Kette geschlossen hatten und sich mit dem Rücken gegen die Rasenden stemmten, erkannte er, dass der Mensch, der ihm vom Pöbel wie ein Schild entgegengeschoben wurde, niemand anders war als ein Gott. Doch wagte er ihn nicht ein zweites Mal mit seinem Blick zu streifen, weil er sich fürchtete. Dieser Pilatus weiß sofort, dass ihm hier ein Gott begegnet. Er erkennt die Wahrheit, doch er versteht sie nicht. Immer wieder betont Dürrenmatt das im Text, dass er die Wahrheit wusste, ohne sie zu verstehen. Pilatus fühlt sich ausgezeichnet vor allen Menschen durch diese Erscheinung des Gottes und zugleich bedroht. Denn diese niedrige Maske des geschundenen Menschen kann nur heimtückische Verstellung sein, weil dadurch die Grenze zwischen Gott und Mensch aufgehoben und so Gott Mensch und Mensch Gott geworden wäre. Und das liegt außerhalb des Vorstellungsvermögens dieses Pilatus. Unvereinbare Gottesbilder prallen hier aufeinander. Dieser Pilatus ist geprägt von seiner Tradition. Er kennt nur die römischen Götter, allmächtig und bedrohlich. Und so kann diese Maske des geschundenen Menschen, nur eine heimtückische Verstellung des Gottes sein, der gekommen ist, ihn zu vernichten. Dürrenmatts Pilatus weiß, dass diese Begegnung sein Leben entscheidet. Er bleibt nach der Geißelung allein dem Gott gegenüber zurück. Der Gott hängt am Pfahl, auf seinen blutigen Leib tropft das Pech der Fackeln in der südlichen Nacht. Da geschah es, dass er sich von seinem Sessel erhob und langsam zum Gott trat. Er trat so nahe zu ihm, dass er ihn hätte berühren können. Auch sah er den nackten Leib des Gottes mit größter Deutlichkeit. Der Leib war nicht schön, denn die Haut war welk und aufgerissen. Auch zeigten sich tiefe Wunden, von denen einige eiterten, und alles war blutüberströmt. Das Gesicht des Gottes aber sah er nicht, weil es zwischen den Armen hing. Wie er jedoch diesen Leib sah, der entstellt war und hässlich, wie jeder gefolterte Menschenleib, und wie er dennoch in jeder Wunde und in jeder Schürfung des Fleisches den Gott erkannte, ging er stöhnend in die Nacht. Nach der Kreuzigung dann erwartet er, den Gott zu treffen, höhnisch lachend, nackt und schön ans Kreuz gelehnt. Und er findet stattdessen den gemarterten Menschenleib. Aber der Text endet überraschend. Als aber nach 3 Tagen der Bote früh am Morgen zu ihm gekommen war, der ihm gemeldet hatte, dass der Gott sein Grab in der Nacht verlassen, sodass dieses leer aufgefunden worden sei, ritt er sogleich dorthin und schaute lange in die Höhle. Sie war leer, und der schwere Stein, der sie bedeckt hatte, lag zerbrochen auf der Erde. Langsam wandte er sich. Ein Sklave aber stand hinter ihm, und der sah dann des Pilatus Gesicht. Unermesslich war es, wie eine Landschaft des Todes vor ihm ausgebreitet, fahl im frühen Licht des Morgens, und wie sich die beiden Augen öffneten, waren sie kalt. Dieser Mensch hat sich nun doch als Gott erwiesen, aber eben ganz anders, als Pilatus es sich hatte vorstellen können. Dieser Pilatus hat die entscheidende Stunde seines Lebens nicht verstanden. Er ist am Ende tatsächlich vernichtet, er ist lebendig tot. Sein Gesicht eine Landschaft des Todes, die Augen kalt. Doch nicht der Gott hat ihn zerstört, sondern seine Unfähigkeit, das eigene Gottesbild in Frage zu stellen, sich diesem so andersartigen Gott und seinem Angebot zu öffnen. Man kann das lesen als individuelles Versagen des Pilatus. eher aber wohl als Zusammenprall von zwei unvereinbaren Gottesvorstellungen, mit denen dieser Pilatus einfach überfordert ist. Im Nachwort nennt Dürrenmatt seine Erzählung einen notwendigen Versuch, mit sich selbst etwas auszufechten. Pilatus als Bild des Menschen auf der Suche nach dem Gottesbild. Es geht im historischen Ambiente um eine existenzielle Frage des Menschen. Auch bei Erich Emanuel Schmidt geht es um diesen Akzent. Schmidt war Philosophiedozent, ehe er zum erfolgreichen Autor wurde, und das merkt man seinen Texten an. Im Jahr 2000 erschien der Roman Das Evangelium nach Pilatus. Deutsch erschien er 2005. Dieser Roman hat drei Teile. Ein erster Teil über Jesus im Ölgarten vor der Kreuzigung. Dann das Evangelium nach Pilatus. Und dann gibt es noch ein langes Nachwort mit Erklärungen des Autors zu sich und zu seinem Text. Im Pilatus-Teil wird das Geschehen nach der Kreuzigung erzählt. Und zwar aus der Sicht des Pilatus. Dieser Pilatus schreibt 24 Briefe und ein Postskriptum an den lieben Titus, seinen Bruder in Rom. Ich hasse Jerusalem, so beginnt der erste Brief. Dieser Pilatus empfindet ähnlich wie der von Anatole France. Er hofft, dass sich mit 15 Verhaftungen und 3 Kreuzigungen die Sache für dieses Jahr erledigt hat, dass er das stinkende Jerusalem verlassen kann und endlich wieder in sein nach militärisch gutem Leder duftendes Caesarea gehen kann. Der Pilatus des Erich Emanuel Schmidt ist ein Machtmensch, streng rationalistisch, militaristisch, stur. Andererseits ist er auch leicht zu verunsichern. Er kommt aus kleinen Verhältnissen. Seinen Aufstieg verdankt er seiner Frau Claudia, einer Aristokratin. Sie hat ihn gegen den Rat ihrer Verwandten geheiratet und sie hat ihm auch diesen Posten in Judäa verschafft. Doch das Land und seine Bewohner bleiben ihm fremd und unverständlich. Religion und Sitten findet er unbegreiflich. Und dann kommt eine Schreckensnachricht nach der anderen. Die Leiche ist weg, ist die erste. Die Leiche des Nazareners, des Magiers oder Zauberers aus Nazareth, wie er genannt wird, befindet sich nicht mehr in ihrem Grab. Dieser Magier, so schreibt Pilatus, hatte es geschafft, alle gegen sich aufzubringen. Die Zeloten, die Pharisäer, die konservativen Sadduzäer, die Hohepriester des Tempels. Sie hatten gehetzt und er, Pilatus, hatte diesen Jeschua kreuzigen lassen. Gegen sein Gefühl von Gerechtigkeit, von der Gerechtigkeit Roms. Später erfährt man, dass es mit diesem Jeschua eine Vorgeschichte gegeben hatte. Pilatus kannte ihn, denn Jeschua hatte seine Frau Claudia von schwerer Krankheit geheilt, und zwar nicht durch irgendwelche Wundermittel oder Handauflegen, sondern nur durch Zuwendung und Gespräch. Und daher hatte Pilatus sich auch bemüht, ihn vor der Kreuzigung zu bewahren. Er wollte ihn eigentlich nur öffentlich auspeitschen lassen, aber das Volk hatte es eben anders gewollt. Und Pilatus hatte sich die Hände gewaschen, öffentlich vor aller Augen. Und nun befürchtet dieser Pilatus, dass das Verschwinden des Leichnams von den religiösen Sekten zu politischem Aufruhr genutzt wird, zum Widerstand gegen die Römer. Und er muss alles daran setzen, diesen Leichnam möglichst schnell wieder zu finden. Pilatus reagiert durch und durch rational. So etwas wie Auferstehung ist außerhalb seines Denkens. Jeschua ist tot, also muss der Leichnam gestohlen worden sein. Doch dann muss er hören, Jeschua ist wieder da. Pilatus denkt an falsche Zeugen, er denkt an einen Doppelgänger. Doch Claudia, seine Frau, sagt ihm, ich habe diese Nacht Jeschua gesehen, er ist mir erschienen, er ist wieder auferstanden. Allen kann dieser Pilatus misstrauen, nicht aber seiner geliebten und hochgeschätzten Frau Claudia. Wenn sie etwas sagt, ist es die Wahrheit. Wie kann ich einen Gegner einkreisen, den ich nicht verstehe, fragt dieser Pilatus. Und es kommt noch härter. Claudia ist plötzlich weg, sie ist abgereist, wie sie es schon öfter getan hat. Sie ist ja eine selbstständige, vornehme Römerin, die ihren eigenen Willen hat. Aber diesmal weiß er, wo sie ist, auf dem Weg nach Nazareth. Und dieser Pilatus verändert sich. Er wird nachdenklich. Die Nacht sinkt herab, schreibt er an den Bruder, doch ich werde nicht ruhiger. Das Licht erstirbt am Horizont, aber meine Sorgen sind höchst lebendig. Und auf einmal fragt dieser Pilatus nach anderen Menschen, fragt seinen Bruder, wie es ihm geht. Ich weiß überhaupt nichts von den Menschen, die dich zurzeit umgeben, von den Bäumen und Häusern, in deren Schatten du dich aufhältst, von der Farbe des Himmels, unter dem du weilst. Auf einmal ist dieser Pilatus, der in seiner Sicherheit erschüttert ist, sensibel, empfindsam. Erik Emanuel Schmidt schreibt in seinem Nachwort über Pilatus: Die einzige Möglichkeit zur Vermenschlichung dieser Figur, die von Anfang an eher unsympathisch ist, hart und militaristisch und stur an einmal eingenommenen Positionen festhält, besteht darin, die schwache Stelle in ihrer Panzerung aufzuzeigen. Die unbedingte Liebe Pilatus zu seiner Frau. Das ist natürlich die Fiktion des Erik Emanuel Schmidt, aber sie ist ja ganz reizvoll. Und dann erhält Pilatus wieder einen Brief mit einem Mimosenzweig. Claudia pflegt ihre Briefe mit einem Mimosenzweig zu verschließen. Komm schnell, heißt es, ich erwarte dich auf der Straße nach Nazareth. Und das macht dieser Pilatus dann auch. Er leiht sich einen Pilgermantel und bricht auf. Ich weiß nicht, was mich auf meinem Weg erwartet, nur eins ist sicher, dass ich ihn gehen werde, sagt er. Und ich bin nur noch ein Wanderer inmitten anderer Wanderer. Und die steinigen Wege Galiläas verschleißen nicht nur die Sohlen meiner Schuhe, sondern auch die Empfindung meiner Einzigartigkeit. Schließlich trifft er Claudia wieder und sie fahren zurück nach Caesarea. Dieser Pilatus ist unterwegs auf dem Weg zu sich selbst. Alles wurde widerlegt, was er sich gedacht hat. Er ist konfrontiert mit etwas, das es seiner Auffassung nach überhaupt nicht geben kann. Mit etwas, das seine Ratio übersteigt. Und er hört auf, es verständlich machen zu wollen. Ich gebe zu, dass es etwas Unverständliches gibt. Ich habe meine Gewissheiten verloren. Dieser Pilatus bleibt skeptisch. Aber er ist offen geworden und er kann andere denken und sein lassen. Vorher war ich ein wissender Römer, jetzt bin ich ein zweifelnder Römer, sagt er. Und Claudia antwortet ihm, Zweifel und Glauben sind dasselbe, Pilatus. Nur Gleichgültigkeit ist gottlos. Ja, soweit zur Gestalt des Pilatus. Und ich komme jetzt zur Gestalt des Judas. Ein erster Punkt, Judas als die Personifikation des Bösen. Das erste bedeutende literarische Werk, in dem Judas vorkommt, ist Dantes göttliche Komödie, der 34. Gesang der Hölle. Dort findet sich Judas im untersten Kreis der Hölle, im Rachen Luzifers, neben den Cäsarmördern Brutus und Cassius. Die Seele, die den meisten Grund zum Weinen, ist Judas oben, fuhr der Meister fort, drin mit dem Kopf und zappelnd mit den Beinen. Die anderen hängen immerhin aufrecht, also mit Kopf oben und Beinen unten. Judas steckt mit dem Kopf im Rachen Luzifers und zappelt mit den Beinen. Im 15. und 16. Jahrhundert war das Judaslied in Deutschland weit verbreitet. Sie müssen sich das zur Drehleier gesungen vorstellen. O du armer Judas, was hast du getan, dass du unseren Herrn also verraten hast? Darum musst du leiden, hellische Pein, Luzifers Geselle musst du ewig sein. Eine Andeutung von Mitleid, o du armer Judas. Aber man weiß einfach, dass Judas verdammt ist. Judas ist Luzifers Geselle auf ewig. So in der Fassung eines katholischen Gesangbuchs von 1567. Es gab dieses Judaslied aber auch mit vielen Varianten und eine dieser Varianten hieß O du jüdischer Judas. Und das zeigt natürlich schon, weist schon hin auf die unheilvolle Deutung dieser Gestalt. Judas bietet das Feindbild. Judas bestärkt im Judenhass, zeigt, wie mit den Feinden, den Juden, umzugehen ist. Sie gehören in die unterste Hölle. Der Neutestamentler und renommierte Judasforscher Hans-Josef Klauck sagt dazu allerdings, zum Glück wissen wir das, ob er in der untersten Hölle sitzt, von niemandem. Von Judas wussten es die Legenden, die Lieder, die Dichter, die Prediger. Und zahlreiche Passionsspiele zeichnen Judas als geldgierigen Wucherer mit gelbem Mantel und rotem Haar und Bart, mit höhnischem Grinsen, mit Hakennase, die Finger um den Beutel gekrallt. Judas wurde zum Archetyp des Juden, er diente dem Antijudaismus, dem Antisemitismus als Argument bis ins 20. Jahrhundert hinein. Die neuere Theologie hat ein differenzierteres Judasbild. Hans-Josef Klauck sagt, Judas spielte irgendwie eine undurchsichtige Rolle bei der Verhaftung Jesu. Er hat sich offenbar von ihm abgewandt Und dieses Recht muss man ihm wie jedem Menschen zugestehen. Ein Mensch kann sich auch von Jesus abwenden. Glauck sieht Judas als einen, Zitat, Jünger des Herrn, verstrickt in einen tiefen Widerspruch, der jederzeit der unsrige werden kann. Und auch die neuere Literatur sieht Judas differenzierter. Seit der Aufklärung entwickeln die Dichter Verständnis für diese rätselhafteste aller Gestalten des Neuen Testaments. Sie interpretieren ihn zum Beispiel als enttäuschten Freiheitskämpfer, also der Jesus aufwiegeln wollte, dazu bewegen wollte, Widerstand gegen die Römer zu leisten. Und Jesus hat sich geweigert, weil Jesus eben die gewaltlose Art vertreten hat. Daraufhin hat Judas ihn zum Schein verraten, um ihn aufzuwiegeln, um ihn zum Messiasbekenntnis zu zwingen. So zum Beispiel Klopstock in seinem Messias im 18. Jahrhundert. Und noch Luise Rinser in ihrem Roman Miriam in unserer Zeit. Zugleich aber ist Judas fast immer auch der zerrissene Mensch. Zumeist spielt auch Verrat aus enttäuschter Liebe mit. Ich habe Ihnen als Beispiel für die Widersprüchlichkeit dieser Gestalt zwei Gedichte von Georg Heym kopiert, auf dem Blatt mit den Gedichten. Georg Heym war einer der wichtigsten Dichter des Expressionismus. Er ist 1912 umgekommen, mit 24 Jahren in der Havel ertrunken, beim Versuch, einen Freund zu retten. Georg Heym hatte sich abgewandt von der Religion. Er schrieb in sein Tagebuch, die Religion sei ein Gefäß ohne Inhalt. Er hat sich aber in seinen Texten vielfach mit biblischer und religiöser Thematik auseinandergesetzt. Und er hat im Dezember 1911 eine Folge von Judas-Gedichten geschrieben. Ich lese Ihnen diese beiden Gedichte vor. Judas. Die Locke der Qual springt über der Stirne. Drinnen wispern Winde und viele Stimmen, die wie Wasser vorüberschwimmen. Doch er rennet bei ihm gleich einem Hunde und er picket die Worte hervor in dem Kote und er wieget sie schwer, sie werden Tote. Ach, der Herr ging über die Felder weiß, sanft hinab am schwebenden Abendtag und die Ähren sangen zum Preis, seine Füße waren wie Fliegen klein, in goldener Himmel, gelbem Schein. Also typisch Expressionismus, arbeitet mit Farben, mit Stimmungen. Judas ist hier der gequälte Mensch, dem Wahnsinn nahe. Er ist unterwürfig, er rennet bei ihm gleich einen Hunde. Er sammelt seine Worte, also die Worte des Herrn. Er picket die Worte hervor, aber er begreift sie nicht. Er wiegt sie schwer, sie werden ihm Tote. Und dann dieser Herr, der ist ja, ja fast ein Jesus-Idyll, ätherisch verklärt, eine Art Nazarener-Jesus. Ein ganz starker Gegensatz zu diesem Judas. Und er ist nicht fassbar für diesen Judas, er bleibt ihm fern. Das zweite Gedicht dann, der Garten. Der Mund ist feucht und wie bei Fischen breit und leuchtet rot in dem toten Garten. Sein Fuß ist glatt und über den Wegen breit. Winde gehen hervor aus dem faltigen Kleid. Wiederum ist Judas schwerfällig, eine dumpfe Gestalt, aber auch latent gefährlich wollüstig. Er umarmet den Gott, der dünn wie aus Silber unter ihm knickt. Und im Rücken die Finger legt er im Schwarz wie haarige Krallen, quere Feuer, die aus den Augen fallen. Ist also wieder der zerbrechliche Gott. Judas umarmt ihn, aber das wird zugleich zur Bedrohung. Und dann in der letzten Strophe einfach die Atmosphäre, wahrscheinlich Atmosphäre nach der Katastrophe. Schatten gehen und Lichter, manchmal ein Mond, ein Gesäuse der Blätter. Aus warmer Nacht trübes Tropfen. Und unten rufen die Hörner, wandelnder Wächter über der gelben Stadt. Dieser Judas also insgesamt eine Unheilsgestalt, der aber eben auch die Verlorenheit des Menschen spiegelt. Er ist im Zwiespalt, sein Leben ist Qual und Unglück. Und doch liebt er irgendwie, bringt aber zugleich genau dadurch Verderben. Er umarmet den Gott, der dünn wie aus Silber unter ihm knickt. Das Bild für den Verrat. Georg Heym nimmt Judas hier hinein in das Ringen eines Menschen um sich selbst, um Selbst- und Lebensbejahung. Ich lese diese Strophen als Bitte, als Hilfeschrei, auch als Schrei nach Zuwendung. Georg Heym schreibt im Tagebuch: Ich liebe alle, die ein zerrissenes Herz haben. die so oft an sich verzweifeln, wie ich an mir verzweifle. Leben möge sich einmal in seiner Fülle mitteilen und dann vergehen. Aufregender eigentlich als diese Judasbilder finde ich eine andere Deutung. 1935 schreibt der junge jüdische Lyriker Fritz Rosenthal einen Zyklus von 4 Sonetten über Judas Iskariot. Fritz Rosenthal wurde später bekannt unter dem Namen Shalom ben Chorin. Es heißt da in diesen Sonetten am Anfang, er war der gläubigste von allen Jüngern. Im Zentrum des Zyklus heißt es dann, du musst das Kreuz, ich muss die Schande tragen. Doch unser Meister, unser ist die Tat. Und der Schluss, nur Judas, den die ganze Welt verstieß, war einsamer als der auf Golgatha. Und er ging hin, gleich wie der Menschensohn, doch war kein Holz, das seiner sich erbarmte, denn an ihm hing das Blut und hing der Lohn. Bis, dass den Jünger Gott der Herr umarmte und leise sprach in seinem Himmelston, du bist nach ihm mein allerliebster Sohn. Du bist nach ihm mein allerliebster Sohn. Das Erlösungswerk wird gemeinsam vollbracht. Du musst das Kreuz, ich muss die Schande tragen, doch unser Meister, unser ist die Tat. Und Judas ist angenommen und geliebt bei Gott. Ein faszinierendes Szenario. Judas hätte nicht gegen Jesus, sondern im Einverständnis mit Jesus gehandelt. Judas und Jesus verstrickt in einen göttlichen Heilsplan. Auch der große griechische Erzähler Nikos Kazantzakis zeichnet dieses Bild in seinem Buch, in seinem Roman Die letzte Versuchung von 1951. Verzeih mir, mein Bruder Judas, sagte Jesus, heißt es da, aber es ist notwendig. Ich habe dich schon einmal gefragt, Rabbi, gibt es keinen anderen Weg? Nein, mein Bruder Judas, nein, es gibt keinen anderen Weg. Die Vollendung der Zeiten ist gekommen. Judas fürchtet zu versagen, doch du hältst Stand, Bruder Judas, bestärkt ihn Jesus. Gott wird dir die Kraft verleihen, denn so muss es geschehen, du musst mich verraten, wir zwei müssen die Welt retten. Hilf mir. Auch hier Judas nicht als Feind Jesu, sondern als sein innigster Vertrauter, als sein Bruder, sein Freund und als der, dem die schwierigere Aufgabe zukommt. Noch einmal ein anderer Akzent findet sich bei Erich Emanuel Schmidt. Im ersten Teil seines Evangelium nach Pilatus, das heißt also in dieser Jesusgeschichte, in der Beichte eines zum Tode Verurteilten am Abend seiner Verhaftung, geht es um Jesus. Dieser Jesus ist bei Erich Emanuel Schmidt innerlich zerrissen. Schmidt schreibt im Nachwort, er selbst, Jesus, stellt sich die Frage, ob er der Messias ist und ob es ihm gelingt, diese Aufgabe auf sich zu nehmen. Dieser Jesus muss seinen Weg erst finden, muss erst zu sich finden. Und da spielt nun Judas eine wesentliche Rolle. Judas, Jehuda, ist der Lieblingsjünger. Er steht Jesus sehr nahe, er ist gebildet, er kennt die Schriften, er ist tiefgläubig. Und Judas glaubt, dass Jesus der Messias ist. Er hatte mich davon überzeugt, dass ich eine andere Beziehung zu Gott hatte als andere Menschen, sagt Jesus. Judas überzeugt Jesus von seiner besonderen Beziehung zu Gott, von seiner Rolle als Gottes Sohn, von seiner Aufgabe, von Gott zu sprechen, die Menschen zu Gott zu führen. Er hat dich erwählt, er hat dich ausgezeichnet. Und Jesus lässt sich auf die Wette ein, Gottes Sohn und der Messias zu sein. Und dazu, der Messias zu sein, gehört es, nach Jerusalem zu gehen und zu sterben. So liest Judas es aus den Schriften. Immer wieder bestärkt Judas Jesus. Du wirst ein paar Tage tot sein, Jeschua, 3 Tage, dann wirst du ins Leben zurückkehren. Und du wirst am 3. Tage wiederkommen und ich werde da sein, um dich in meine Arme zu schließen. Doch dann erkennt dieser Jesus, dazu ist Verrat nötig und den kann er nur Judas zumuten. Judas ist tief getroffen und entsetzt, doch schließlich sagt er, ich gehe, ich werde dich an den Sanhedrin verkaufen, ich werde die Tempelwachen zum Ölberg schicken und auf dich zeigen. Er wird es tun, doch er kann damit nicht leben. Er kann diesen Verrat nicht ertragen. Du wirst am dritten Tage wiederkommen, aber ich werde nicht mehr da sein, um dich in meine Arme zu schließen. Und Jesus wartet am Ende voller Angst und Zweifel auf die Häscher. Er wartet darauf, dass sich ihm im Nachhinein erschließt, ob er seine Wette gewinnt. Eine ganz spannende Jesusgestalt, die eben erst zu ihrem Weg, zu ihrem Auftrag findet, und Judas ein wirklicher Freund. Ja, soweit zu Judas. Und jetzt noch zu Maria von Magdala. Magdalena ist in der Literatur weitgehend die Mischgestalt aus Bibel und Legende, die ich vorhin skizziert habe. Sie ist die schöne Sünderin und Büßerin, als die wir sie bei Trakl erlebt haben. 1843 schrieb zum Beispiel Friedrich Hebbel sein Trauerspiel Maria Magdalene, und das Drama hat nichts mit der biblischen Gestalt zu tun, sondern handelt von der verführten Clara. Die bürgerliche Moral treibt diese Clara in den Tod, und der Name Maria Magdalena steht symbolisch für die in Schande geratene und dafür verachtete Frau. Und so wandert sie durch die Literaturgeschichte. Und so schmückt die büßende Magdalena auch die kleinbürgerlichen Schlafzimmer. Glauben Sie mir bitte, dass der Betthimmel der breiten Eheburg hellblau war, dass am Kopfende im hellblauen Licht die gerahmte, verglaste, büßende Magdalena fleischfarben in einer Höhle lag, zum rechten oberen Bildrand aufseufzte und vor der Brust so viel Finger rang, dass man immer wieder mehr als 10 Finger vermutend nachzählen musste. So beschreibt der Erzähler Oskar im Günter Grass Blechtrommel das elterliche Schlafzimmer. Es spielt Anfang der 20er Jahre in Danzig, kleinbürgerliches Milieu. Bis in die Mitte der 50er Jahre mindestens halten sich diese Schlafzimmerbilder und wird dieses Magdalena-Bild weitervermittelt. Die österreichische Schriftstellerin Brigitte Schweiger erzählt 1984 in ihrer autobiografisch gefärbten Geschichte »Der Himmel ist süß« eine Beichte von der kleinen Gitti, Klosterschülerin in der österreichischen Provinz in den 50er Jahren. Die liebe Schwester Thaddäa erzählt da den Mädchen, wie Jesus die große Sünderin Maria Magdalena kennenlernte, die ihm mit Öl die Füße einsalbte und sie dann mit ihren langen, offenen Haaren wieder abtrocknete und er zu ihr sagte, »Weib, deine Sünden sind dir vergeben.« Und die liebe Schwester Thaddäa schließt die strenge Mahnung an, »Wir wollen zum Zeichen dafür, dass wir nicht wie Magdalena sind, unsere Haare immer in Zöpfen tragen. Wir wollen niemals mit offenen Haaren auf die Straße gehen. Der Teufel freut sich besonders, wenn er ein Mädchen mit offenen Haaren sieht. Und er zieht das Mädchen an den Haaren immer zur Seite, so oft, bis es vom rechten Weg abkommt. Der Teufel will, dass ihr Unkeuschheit treibt.« Ganz schnell ist die liebe Schwester von der Magdalena über die offenen Haare bei der Unkeuschheit. Das offene Haar ist das Signal der Sündenbereitschaft. Es gibt eine lange Tradition der heiligen Magdalena als Vorbild und Fürsprecherin gefallener Mädchen und Frauen. Bereits im 13. Jahrhundert gab es einen ersten Orden der Büßerinnen von der heiligen Magdalena, und dieser Orden bot reuigen Prostituierten Zuflucht. Und auch in Frankreich oder in Italien nannte man die Sünderinnen Madeleines, Madelonettes oder Madalene. Das englische Magdalene bedeutet bis heute in der Nebenbedeutung reuige Sünderin. Die österreichische Lyrikerin Christine Buster nimmt diese Tradition auf in ihrem Gebet einer Sünderin zur heiligen Maria Magdalena. Sprich du für mich, ich nahe mich den Reinen nicht gern. Sie sind so langsam im Verstehen, was wissen die, wie nachts ein Kinderweinen mich manchmal aufschreckt beim Nachhausegehen. Wahrscheinlich eine Kindsmörderin oder eine Frau nach der Abtreibung, und sie wendet sich an die Heilige. Daneben aber, neben diesen Magdalena-Bildern, wird im Zuge der feministischen Frauenforschung und des sich wandelnden Frauenbildes seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts allmählich wieder ein anderes Bild der Maria von Magdala freigelegt, das der Jüngerin Jesu, der ersten Zeugin der Auferstehung und der Apostolin, als diese eben im Johannesevangelium und in einigen Apokryphentexten erscheint. In diesen Apokryphenschriften, das sind Evangelien, die in der Frühzeit entstanden, 2. 3. Jahrhundert, und meist für bestimmte Gruppen verpflichtend waren, aber eben nicht von der Kirche in den Kanon aufgenommen wurden. Und in diesen Texten ist Maria Magdalena meist eine starke Persönlichkeit, eine Vermittlerin der Worte Jesu, eine Stellvertreterin Jesu. Sie tröstet zum Beispiel die Zurückgebliebenen, sie übermittelt ihnen Worte Jesu, die nur sie kennt, und wird zur Garantin der Überlieferung. Es gibt zahlreiche feministisch orientierte Texte, die an dieses Magdalena-Bild anknüpfen, zum Beispiel Michelle Roberts' Roman The Wild Girl, deutsch Die Freundin des Herrn. Bekannter wurden hierzulande die Romane von Luise Rinser und Marianne Fredriksson, die Mirjam und Maria Magdalena. Interessanter finde ich die kurze Erzählung Magdalena am Grab von Patrick Roth. Seit seiner Christusnovelle Riverside geht es Patrick Roth um den Verweischarakter einer Szene, um den Augenblick, der aufs Ewige hindurchsieht, um das Wiederholen von Schlüsselerfahrungen. Wiederholen und wirklich wieder heraufholen. Und er erzählt Magdalenas Geschichte nicht irgendwie romanartig, sondern gebrochen als inszenierte Situation und spürt so ihrer Erfahrung nach. Patrick Roth, geboren 1953, lebt in Los Angeles, hat sich vor allem auch mit Filmen auseinandergesetzt, hat selbst ein Regie- und Schauspielstudium gemacht, und das merkt man auch seinen Texten an. Magdalena am Grab erschien zunächst als dritte Frankfurter Vorlesung 2002, dann als selbstständige Veröffentlichung. Der Erzähler erinnert sich an ein Erlebnis aus den 80er Jahren, aus seiner Zeit als Regie- und Schauspielschüler. Er inszeniert mit einer jungen Kollegin, Johannes 20, die Begegnung Maria Magdalenas mit dem Auferstandenen. Die Kollegin fasziniert ihn, er denkt sofort an Maria Magdalena. Hier setzt sich so ein bisschen diese Tradition der erotisch reizvollen Frau fort. Die Szene ist ja schon in der Bibel geschildert wie auf einer Bühne und sie reizt insofern auch zum Nachspielen. In der Erzählung wird dann die Dramatik der biblischen Szene noch verschärft durch die Spielsituation. Die Probe findet statt am Abend in einem düsteren, leerstehenden Haus. Zwei weitere Kollegen, die die Apostel oder Engel spielen sollten, lassen auf sich warten. Die beiden bleiben allein. Und während des Spiels gibt ihm Monika plötzlich zu verstehen, dass sie beobachtet werden. Wohl von ihrem eifersüchtigen Ehemann, der irgendwo oben auf der Galerie steht. Sie proben weiter, aber angesichts der bedrohlichen Situation entsteht eine ungeheure Spannung, verstärkt noch durch die latente Erotik, die über der Szene liegt. Und das alles verleiht dem Spiel eine ungeahnte Dichte und Intensität. Die reale Welt der Schauspieler und das biblische Geschehen fließen ineinander. Und das genaue Nachspielen, die szenische Vergegenwärtigung in dieser angespannten Situation bewirken, dass Monika einen Moment spürt und realisiert, das in der biblischen Erzählung verschwiegen wird. Das heißt im Text, Monika ging plötzlich hastig an mir vorbei, als beachte sie mich gar nicht und rief dabei, "Tell me where thou hast laid him, and I will take him away." Ich stand da eher hilflos, als sie an mir vorbeilief, als würde sie uns jetzt verraten. Aber was sie so verzweifelt sprach, war Magdalenas Zeile, die sie nicht vor mir stehend, sondern im an mir vorbeigehen aussprach. Ohne zu überlegen, drehte ich mich nach ihr um, instinktiv. Und dann ruft er die Weinende beim Namen und sie wendet sich um. Und das ist die entscheidende Wendung aus Johannes 20,16. Und dann folgt der kurze Dialog Maria Rabuni. Magdalena wendet sich um, als Jesus sie anruft. Das heißt, sie muss an ihm vorbeigegangen sein, sonst gäbe es eine Wendung zu viel im Johannestext. Und auch er muss sich nach ihr umgewandt haben. Und das fehlt in der Bibel. Das wird in der Bibel nicht gesagt. Lesen Sie es nach. Es folgen in der Bibel zweimal die Sätze, sie wandte sich um. Das heißt, sie würde sich eigentlich von ihm abwenden, bevor sie ihm antwortet. Und das haben die beiden einfach durch dieses sich in die Szene stellen herausgefunden. Patrick Roth nennt dies die Magdalenensekunde, in der Mensch und Gott, nachdem sie voneinander abgewandt waren, einander wieder bewusst werden. Diese Szene ist in der Bibel sicher eine der bewegendsten Szenen. Menschlich wie theologisch geschieht hier im Grunde Unglaubliches, eine totale Umkehrung. Hier wird Auferstehung erfahren. Magdalena sucht den Toten. Sie wird bei ihrem Namen gerufen. Und sie erkennt, sie findet den Auferstandenen. Die Neutestamentlerin Susanne Ruschmann sagt, Magdalena ist die erste und einzige Frau im Johannesevangelium, die mit ihrem Namen angesprochen wird. Und für sie bedeutet dies eine grundsätzliche Wandlung. Johannes macht deutlich, dass sie nach diesem Ruf und der damit verbundenen Erkenntnis eine andere ist. Dass das Umwenden, wozu sie Jesu Ruf bewegt, grundsätzlich und im wörtlichen Sinne nicht mehr umkehrbar ist. Genau in diesem kürzesten Dialog des ganzen Evangeliums, genau zwischen den beiden Ausrufen Maria und Rabuni, liegt, so sagt Ruschmann, die Wende der Erzählung, die Ostererkenntnis Marias, festgehalten in ihrem körperlichen Umwenden. Und so wird dann auch das Folgende möglich: Sie wendet sich vom Grab ab, sie geht den Weg in die Verkündigung, sie vollzieht damit eine Auferstehung von der trauernd Suchenden zur Verkünderin der Osterbotschaft. Und sie kann nun als ein Ich sprechen und von ihrer Erfahrung berichten. Ich habe den Herrn gesehen und solches hat er zu mir gesagt. So heißt es bei Johannes 20,18. Doch dafür musste Magdalena eben einen mühsamen und schmerzlichen Prozess durchlaufen. Und ich denke, vielleicht ist es das, was die Gestalt der Maria von Magdala für die Literatur und für uns heute so anziehend und glaubwürdig macht. Sie ist den Weg gegangen durch die tiefste Verzweiflung und hat doch die Suche nicht aufgegeben. Sie konnte den Anruf und damit die Wendung erfahren, die Umwandlung in ihrem tiefsten Innern. Und aus diesem Weg bezieht sie die Kraft für ihr weiteres Leben, über das die Bibel schweigt und das die Legenden und die Literatur sich erdenken. Patrick Roth sagt, das Buch ist keine Endstation, die Literatur darf kein undurchlässiges, uns nur verstrickendes Netz sein. Durchlässig sollte sie sein, Passagenbereiterin, auf ein anderes verweisend, was für den Leser noch ansteht. Und ich denke, es kommt nicht so sehr darauf an, wer Pilatus, wer Judas, wer Maria von Magdala nun wirklich waren. Das können wir ohnehin kaum noch erschließen. Es kommt darauf an, wer sind sie für uns? Und dazu kann uns vielleicht die Literatur Anregung geben. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und ich wünsche Ihnen eine gute Passionszeit.